DW Menschen und Märkte.
Scholz plant Börsensteuer. Maschinenbau leidet unter Handelsstreit. Die Autoindustrie und die Rohstoffbeschaffung und Glaubenskrieg um 5G in der Schweiz. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Bundesfinanzminister Olaf Scholz schlägt 9 seiner Kollegen aus der Eurozone die Einführung einer Börsensteuer vor. Scholz war von ihnen gebeten worden, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu formulieren. Demnach sollen Aktienkäufe künftig mit 0,2% des Preises besteuert werden. Was sagen Frankfurter Börsianer dazu? Ulla Herrmann.
Nach Bundesfinanzminister Olaf Scholz könnte die geplante Finanztransaktionssteuer schon ab 2021 gelten. Rund 1,5 Milliarden Euro soll sie dem deutschen Staat zusätzlich in die Kassen spülen. Doch an der Frankfurter Börse hält man nichts vom Hunger des SPD-Politikers nach immer neuen Einnahmen. Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank.
Die Börsensteuer ist grober Unfug. Wenn man Aktiensparen noch mehr verteuert, dann frage ich mich, wie man in Deutschland die Altersvorsorge hinbekommen soll, die ja mit der Rente und Zinssparen nicht mehr funktioniert. Es macht ja auch keinen Sinn, dass man eine Aktiensteuer nimmt, um eine Grundrente zu finanzieren, die im Grunde genommen keinen großen Sinn macht.
Sparer und Privatanleger würden mit der neuen Steuer ein weiteres Mal in die Zange genommen. Auf Angespartes erhalten sie ohnehin keine Zinsen mehr. Nun werden sie auch beim Aktienkauf geschröpft. Sparen fürs Alter, für die Kinder oder Enkelkinder ist kaum noch möglich. Olaf Scholz zeige sich als Freund der Spekulanten, denn diese würden mit seinem Gesetzesvorstoß verschont, kritisiert die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Anlegerschützer Klaus Nieding.
Ich halte überhaupt nichts davon, denn es trifft ja eigentlich die Falschen. Es trifft diejenigen, die für ihr Alter vorsorgen, die in Sachwertanlagen investieren, die in Unternehmenskapital investieren. Und die Spekulanten werden sogar steuerlich besser gestellt, denn die bekommen keine Steuer. Das heißt, man treibt die Leute eigentlich in die Hände der Bauernfänger.
Gerade in einem Land der Aktienmuffel wäre die geplante Finanztransaktionssteuer ein fatales Signal, findet auch Joachim Schallmeier, Leiter der Kapitalmärkte bei der DK Bank.
Schade vor allen Dingen, weil Anleger ja mit einer Aktie nicht spekulieren, sondern anlegen. Und dass diese Anlage dann zusätzlich belastet wird, ist natürlich wirklich unschön. Spekulanten beispielsweise, die tatsächlich viel verkaufen und kaufen, machen das eher über Derivate, über andere Instrumente, die sind von dieser Steuer nicht erfasst. Und von daher trifft es tatsächlich den Anleger, der langfristig investieren wird, viel stärker als jetzt Spekulanten, die nur sehr schnellen Umschlag mit Wertpapieren machen.
Fondsgesellschaften, die das Geld ihrer Kunden in Aktien anlegen, werden mit dem neuen Gesetz ebenfalls mehr Abgaben an den Staat zahlen müssen. Der Finanzplatz Frankfurt würde damit geschwächt, denn Aktienkäufer könnten an andere Handelsplätze ausweichen, dort, wo keine Steuer anfällt. Erneut Anlegerschützer und Rechtsanwalt Klaus Nieding.
Wir sind ja auch im Wettbewerb mit anderen Finanzplätzen. Insbesondere bei einem möglichen Brexit ist das ja ein ganz wichtiges Thema. Jetzt, wo geht dann das Kapital hin? Und in der Tat, das kann auch ganz gehörig in Frankfurt ins Kontor hauen. Damit gebe ich dem Aktiensparen den Todesstoß, ja.
Für Händler auf dem Frankfurter Parkett ist der Vorstoß des SPD-Politikers Olaf Scholz reine Symbolpolitik. Reine Symbolpolitik einer schrumpfenden Partei, die hofft, in der Wählergunst zu punkten. Und eines Finanzministers, der zuletzt beim SPD-Mitgliedervotum eine persönliche, herbe Niederlage erlitt, die er mit Tatendrang versucht, nun auszubügeln.
Ulla Herrmann war das aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Die Autoindustrie gilt als Schlüsselbranche in Deutschland. Doch oft wird vergessen, dass auch die vielen Maschinen- und Anlagenbauer im Land Spitzentechnik in alle Welt liefern. Und sie bieten Hunderttausende gut bezahlte Jobs. Doch die Branche leidet unter dem Handelsstreit. In den ersten 9 Monaten des Jahres sind die Aufträge um rund 9% zurückgegangen. Einzelheiten von Viktor Goitka.
Robert Wachendorf macht einen Rundgang durch seine Produktionshalle. Gerade fertigen die Mitarbeiter des Maschinenbauers Drehimpulsgeber.
Und haben Sie ein Problem mit dem Kleber? Ist der okay? Oder?
Ja, ist schon okay. Muss man öfters dann wechseln, weil das wird dann zu dick.
Okay.
Im südhessischen Geisenheim fertigt die Wachendorf-Unternehmensgruppe Maschinen, mit denen sich zum Beispiel Winkel messen lassen und Router über die Mitarbeiter von Deutschland aus Maschinen auf der ganzen Welt warten können. Doch das Geschäft läuft dieses Jahr nicht so richtig wie erwartet, gibt der Unternehmenschef ganz offen zu.
Wir werden ungefähr mit +3% aus dem Jahr rausgehen. Das ist stark unter dem Plan und das liegt daran, dass gerade im zweiten Halbjahr in dem Bereich Maschinenbau für Automobilzulieferer die Umsätze stark heruntergegangen sind. Da haben wir teilweise Kunden, die nur noch 50% von dem kaufen, was sie in 2018 gekauft haben.
Das liegt vor allem an drei Quälgeistern. Am ewigen Handelsstreit, an der Brexit-Saga in Überlänge und für viele Maschinenbauer vor allem auch am Strukturwandel in der Autoindustrie. Weg vom Verbrenner hin zu Elektro. Und viele Maschinenbauer trifft es inzwischen sogar schlimmer als Wachendorf. Sie klagen schon über zu wenige Aufträge, sagt Karl August Welker, der Präsident des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer.
Mittlerweile 35%, die über Auftragsmangel reden. Und wir sind in der Auslastung insgesamt jetzt auch aus der Wohlfühlzone heraus. Und damit zeigen sich schon deutlich, dass da freistehende Kapazitäten sind.
Der Verband sagt, zwischen Januar und Oktober dieses Jahr sind die Aufträge um 9% abgesackt. Der Ausblick des Verbandspräsidenten daher mehr als trübe.
Der Maschinenbau arbeitet im Schnitt mit Durchlaufzeiten von 6 Monaten. Will heißen, was wir heute nicht im Auftragsbestand haben, können wir in den nächsten 6 Monaten auch nicht ausliefern. Und dadurch ist natürlich vorprogrammiert, dass wir ein relativ schwaches erstes Halbjahr haben werden.
Keine guten Nachrichten, auch für die Mitarbeiter. Denn schon jetzt müssen Beschäftigte teilweise Überstunden abbauen oder in Kurzarbeit gehen. Sie klammern sich an jedes Hoffnungssignal, so wie dieses. Die Erwartungen der Finanzprofis klettern jetzt zum ersten Mal seit langem wieder in den positiven Bereich, sagt der Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach.
Wir sehen, dass diese Bremsfaktoren, Brexit ist eine Bremse, der Konflikt zwischen USA und Europa ist eine Bremse und der zwischen USA und China, das würde ich sagen, ist die gravierendste Bremse, dass da etwas Ruhe an diesen Fronten eingetreten ist und das erklärt oder trägt zumindest dazu bei, dass die Zahlen da positiver geworden sind.
Doch gelöst sind alle diese Fragen nicht. Der Optimismus am Börsenparkett könnte sich als reine Vorweihnachtslaune entpuppen. Die leeren Auftragsbücher mancher Maschinenbauer künden davon.
So viel von Viktor Goitker. In einer kleinen Serie reden wir über die Rohstoffe, die für die Energie- und Mobilitätswende gebraucht werden. Oft ist der Abbau problematisch. Die Förderung von Kobalt im Kongo im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Die Gewinnung von Lithium lässt in Bolivien den Grundwasserspiegel sinken. Beide Stoffe werden aber in großen Mengen für die Batterien von Elektroautos benötigt. Wie gehen die deutschen Autohersteller mit dieser Verantwortung um? Dazu Susanne Tappe.
Das Opening können wir nicht ganz lesen, wenn Sie da mit dem Finger noch...
Ja, genau.
Und wer wollte im Hintergrund durchdrehen da, kollektiv?
Demonstrativ begeistert feiern Vertreter des Vorstandes und der Belegschaft die offizielle Eröffnung des Batterieforschungsstandorts von Volkswagen in Salzgitter. Zunächst wird hier nur an Batteriezellen für Elektroautos geforscht. In 4 Jahren dann will VW in Salzgitter auch selbst Zellen produzieren, wenn auch nur in kleinen Stückzahlen. 16 Gigawattstunden, genug für 180.000 E-Golf pro Jahr, lautet die Zielvorgabe. Dazu hat sich VW mit dem schwedischen Batterieproduzenten Northvolt zusammengetan und ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Dessen Vorstandsvorsitzender, Fredrik Hedlund, ist ebenfalls zum feierlichen Start der Pilotanlage in Salzgitter angereist.
Northvolt hat ein sehr starkes Fundament in Sachen Nachhaltigkeit und ist bestrebt, die grünste Batterie der Welt herzustellen. Wir stellen wirklich sicher, dass wir unsere Verantwortung übernehmen, nicht nur eine eigene Fertigung aufzubauen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es eine nachhaltige Lieferkette für alles gibt, was mit der Batterie zusammenhängt. Von den Rohstoffen bis hin zu Bauteilen und so weiter.
From raw materials to components and so forth.
Der von Northvolt postulierte hohe Anspruch beim Thema Nachhaltigkeit dürfte den VW-Konzernvorstand für Komponenten und Beschaffung Stefan Sommer beruhigen. Denn erklärtermaßen verlässt er sich bei der Frage, woher die Rohstoffe für die Batteriezellen kommen, komplett auf seine Zulieferer.
Also wir sind nicht in der Position, dass wir entscheiden, wo unser
Rohstoff herkommt, sondern das tun unsere großen Partner und Lieferanten auf der Zellseite. Was wir allerdings tun, wir entscheiden, mit welchem Partner wir auf der Zellseite zusammenarbeiten. Und das sind Partner, die uns nachweisen können, dass wir in der Rohstoffkette die entsprechenden nachhaltigen Bedingungen finden, die wir als Grundvoraussetzung machen.
Das überprüfe bei VW eine eigens dafür eingerichtete Abteilung. Doch was passiert, wenn ein großer Lieferant gegen die Nachhaltigkeitskriterien verstößt? Werden die Verträge mit ihm dann aufgekündigt?
Also erstmal Aufgabe des Nachhaltigkeitsratings ist es nicht, Lieferanten auszusortieren. Das heißt, Lieferanten, die nicht von sich heraus alle Kriterien erfüllen und sofort positiv geratet sind, mit denen arbeiten wir zusammen Programme aus, diese Nachhaltigkeit in ihrer Wertschöpfung abzubilden.
Und das brauche Zeit, so der oberste Chefeinkäufer des VW-Konzerns. Deutlich mehr Eigenverantwortung will da in Zukunft Konkurrent BMW übernehmen. Ab kommendem Jahr wird der Münchner Konzern Kobalt und Lithium selbst einkaufen, und zwar nur aus Minen, die Mitarbeiter wie der Rohstoffeinkäufer Peter Zisch besucht und für gut befunden haben.
Wir haben uns da entschieden für Minen in Australien und Marokko. Dort kaufen wir das Material direkt vor Ort in der Mine ein und bringen es dann zum Batteriezellenhersteller. Zwischendrin bleibt das Material bei uns im Besitz, das heißt, es gibt ja Umwandlungsstufen von der Mine bis zur Batteriezelle, und die sind auch kontrolliert, sind auch Lieferanten von uns, die wir ausgewählt haben.
Auf Lithium aus Bolivien und Kobalt aus dem Kongo, beides besonders bedeutsame Exportländer für diese Stoffe, wird BMW vorerst verzichten. Das könne sich mit dem steigenden Bedarf in Zukunft aber wieder ändern, vorausgesetzt der Abbau dort werde nachhaltiger. Um das zu fördern, hat BMW zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ein Entwicklungsprojekt im Kongo gestartet.
Wir haben ein Minengelände dort erworben, auf dem wir anfangen, jetzt nach Kobalterzen zu suchen, aber unter Einhaltung von allen arbeitsrechtlichen und sicherheitstechnischen Bedingungen, die man auch von hier von Europa kennen würde. Also mit dem gleichen Standard.
Ob sich das im Kongo tatsächlich umsetzen lässt, bleibt abzuwarten.
Susanne Tappe berichtete. Die Schweizer, sie gelten in der Regel nicht als aufmüpfig. Doch der neue Mobilfunkstandard 5G bringt viele in Rage. Die Gegner fühlen sich übergangen und befürchten Gesundheitsgefahren. 5G ist in der Schweiz zum Glaubenskrieg geworden.
Sie wollen 5G stoppen. Zu zwei Demonstrationen am Regierungssitz in Bern kamen in diesem Frühjahr und im Herbst jeweils Tausende. Die Mobilfunkkritiker fühlen sich übergangen, so wie dieser Demonstrant.
Es kann nicht sein, dass das durch die Hintertür eingeführt wird und da einfach Antennen errichtet werden und wir mit höherer Strahlung oder höheren Frequenzen zwangsbestrahlt werden. Wir wurden da nicht gefragt.
Der Widerstand geht quer durch die Bevölkerung. Stadtbewohner sind gegen 5G und Landwirte, die wegen der Mobilfunkstrahlung auch um die Gesundheit ihrer Tiere fürchten. Severin Dirci aus Zürich ist Präsident des Vereins Schutz vor Strahlung. 5G hat seinem Verein in diesem Jahr einen Zulauf gebracht wie nie.
Ich erkläre mir das durch die mangelhafte behördliche Arbeit. Da gab es einfach zu wenig Information. Und von Seiten Mobilfunkbetreiber kam immer Entwarnung und Verharmlosung. Das zieht halt einfach nicht.
Allerdings sagen auch Wissenschaftler, es gebe keine eindeutigen Beweise dafür, dass Mobilfunk krank macht. Professor Jürg Leuthold forscht am Institut für elektromagnetische Felder an der renommierten Hochschule ETH in Zürich.
Am Schluss muss man als Wissenschaftler hingehen und die Studien sammeln, die seriös gemacht sind, die reproduzierbar sind. Und wenn man sich auf diese Studien beschränkt, dann sind die Effekte so, dass man sich beruhigt zurücklehnen kann und sagen kann, es wird wahrscheinlich keinen Effekt haben.
Severin Dirci vom Verein Schutz vor Strahlung schüttelt da nur mit dem Kopf. Es gebe seit langem eindeutige Studien zu Gesundheitsgefahren, zu Krebsrisiken zum Beispiel oder dem Risiko, unfruchtbar zu werden.
Man kann sich nicht hinter diesen Tatsachen verstecken und ständig behaupten, es sei nichts bewiesen.
Die Mobilfunkkritiker kämpfen gegen einen mächtigen Gegner. Die Netzbetreiber machen bei der Politik Druck. Sie fordern, die Strahlungsgrenzwerte zu lockern, um das 5G-Netz schnell ausbauen zu können. Aus Sicht von Severin Dirci ein Unding. Er fordert im Gegenteil, die Grenzwerte müssten gesenkt werden. Grenzwerte senken oder anheben. Eine von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe ist sich da erst kürzlich nicht einig geworden. Ihr Bericht gibt keine klare Empfehlung an die Politik. Kritik kommt vom grünen Parlamentsabgeordneten Michael Tönggi.
5G wurde überstürzt eingeführt, viele Fragen sind noch offen, der Bericht kann sie auch nicht beantworten und eigentlich hätte diese Diskussion vorher stattfinden müssen.
Die 5G-Gegner haben inzwischen mächtig Druck aufgebaut. Sie blockieren in hunderten Fällen den Bau neuer Sendemasten mit Einsprüchen. Mobilfunkkritiker Severin Dirci fordert öffentliche Zonen, in denen nur geringe Strahlung erlaubt ist. Und Dirci verlangt, dass in Gebäuden auf andere Technologien gesetzt wird als auf Mobilfunk, etwa auf Glasfaser.
Denken Sie ans Beispiel Tabakkonsum. Da möchte ich ja auch nicht, dass mir die ganze Nachbarschaft während 24 Stunden und 7 Tagen in die Hütte qualmt. Und genau so ist es beim Mobilfunk zurzeit. Und bei WLAN und anderen Technologien, die Wände durchdringen können.
Was die Mobilfunkkritiker bei der Politik erreichen, dürfte sich nächstes Jahr zeigen. Das Problem, die Szene, besteht aus ganz unterschiedlichen Gruppen, die sich kaum koordinieren. Gleich 5 Bürgerkomitees wollen mit Volksinitiativen erreichen, dass die Schweizer über 5G abstimmen dürfen. Jede Initiative stellt eine andere Forderung auf. Je vielstimmiger aber die Bewegung auftritt, desto mehr droht sie an Schlagkraft zu verlieren.
Aus Zürich war das Matthias Zahn. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.